mich sehr gefreut, hier zu sein und hierher zu kommen. Und wir haben sogar die Ausfahrt hier, hat sich so viel verändert. Wir sind wir von Norden gekommen, dann sind wir vorbeigefahren. Dann sind wir wieder von Süden gekommen. Dein Wort ist meines Fußes das Leuchte. Heute ist ja so schön alles ausgeschildert. Und wenn doch was nicht mehr so geschildert ist und neu die Straße ein bisschen neu gebaut sind, dann fahrt man doch vorbei. Es ist gar nicht so einfach, da immer den Weg zu finden. Selbst bei uns in der Ukraine gibt es ja fast keine Schilder. Und in Kasachstan überhaupt keine. Da heißt es, jetzt fahrst du mal 2 Stunden immer geradeaus. Und dann biegst du dann links ab und dann 10 Stunden immer wieder geradeaus. Und dann fahrst du rechts ab. Und irgendwann bist du irgendwo dort. Und dann kommen so Pferdewege und dann haben sie uns ein Fernglas mitgegeben. Wenn die in die Bäume kommen, dort ist dann die in die Siedlung. Und dann seid ihr richtig. Und ich persönlich möchte mich vielleicht vorstellen gerade noch, ich bin 1943 geboren als Einzelkind einer Familie, mein Papa war im Krieg und aber sehr strenge Mutter, nicht gläubig, aber so kirchestreng, so moralisch und wir sind halt eine gute Familie. Da muss mir ein guter Sohn sein und da wurde ich früh so richtig schön reindressiert in diesen Standard, den unsere Familie so eingenommen hat im Dorf, muss man das Niveau darstellen und spielen mit. Und ich habe auch das schön mitgespielt mit meiner Mama. Ich war immer ein braver Bub nach Aussehen und sie war zwar eine kluge Mama, aber ich war dann noch klüger, wenn sie schlafen ging. Dann, wie ich mal tanzen konnte, bin ich dann ab. So ab 11 Uhr, dann habe ich in Nächte durchtanzen können. Nach Aussehen war immer der brave Bub. Aber ich weiß, andere, die haben nicht abgehaut, sind nicht in Tanzen gegangen. Die haben es aber im Kopf gehabt. Und ich habe beides gehabt. Ich bin losgegangen nachts und habe es im Kopf gehabt. Diese ganze Sehnsucht. Auf der einen Seite war dann auch in mir die Gottesfrage wach geworden. Ich wollte ein reiner Mensch sein. Gewusst und gesehen, wie schwer das ist, wenn man so, das waren so ungefähr, sagen wir mal, so 5, 6 Jahre, wo ich so richtig der brave Bub gespielt habe und war es gar nicht. Diese Schizophrenie, dieses gespaltene Wesen, das fromme Theater, das Eindressierte, dieser Zwinger und gleichzeitig bricht man dann aus. Das ist eine ziemlich schwierige und komplizierte Lebensform. Und habe gewusst, also mit Gott will ich es mal nicht so machen, dass ich jetzt ein Leben lang dieser fromme Mann spiele. Wenn schon 5, 6 Jahre bei meinen Eltern das sehr kompliziert war und sehr schwierig, so dieser fromme Mensch zu spielen, dieser gute Mensch. Und jetzt ein Leben lang Gott einfach so ein frommer Kerl zu spielen. Hab gewusst, die Gebote kann ich ja gar nicht halten. Wer kann die schon halten? Auf der anderen Seite wohl diese halten. Dieses ganze Spannungsfeld und was ist schon, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich habe dann auch die Gläubigen beobachtet bei uns im Dorf. Hab darüber hinausschauen dürfen, in der frommen Fassade. Und viele haben dann neben dieser Jesus-Verrücktheit, wie ich gesehen habe, doch auch diese Weltverrücktheit gehabt, indem sie alle Karriere machen, Geld machen, die Rede vom Himmel und haben doch das Irdische sehr lieb, wollen Erfolgsmenschen sein. Und so bin ich groß geworden und habe dann meine Frau kennengelernt und durfte mit 23 Jahren durfte ich vom Heiland bekehrt werden. Und hat mich frei gemacht. Erst bin ich zerbrochen an meine Sünde. Erst war diese Sünde, diese, was man geliebt hat und doch gehasst hat. Dann bin ich zerbrochen an der ganzen Last. Ich habe nicht diese Tatsünde in dem Sinn gehabt, aber in meinem Kopf war alles da. Damals waren wir vielleicht, meine Frau und ich im Tanzsaal, wir haben uns im Tanzsaal kennengelernt. war man noch koscher miteinander, wie man heute zum Teil in christlichen Kreisen ist. Da waren die Mädchen noch keusch. Und selbst da hat man sich empfunden als sehr schmutzig. Und dann bin ich gläubig geworden, habe ich aber sehr schnell dann so eine Heiligungsfabrik aufgebaut. Ich war dann plötzlich der Beste von allen, weil ich es am genauesten gemeint habe. Ich habe ja alles am Beste gemacht, dann bin ich da auch zerbrochen. Da kam die Gerechtigkeitsfabrik, da war ich der Gerechteste von allen. Alle anderen waren dann Ökumeniker und Verirrte und Babel und Sodom. Ich allein war noch, nur noch gut. Perfektionismus, ohne Liebe. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Im Lukas 2 lesen wir die Geschichte vom Simeon. Das ist ein Mann im Tempel. Ihr kennt sie sicher alle. Der Tempel war doch eine Leuchte. Es ist ein Mann, ein weiser Mann, ein gottesfürchtiger Mann im Tempel, mitten in dieser Helligkeit des Tempels. Der perfekte Priesterdienst, mitten drin war der auf der Trost. Mitten im perfekten religiösen System der Menschen keine Helligkeit, kein Trost, keine Leuchte. Er wartet auf den Trost Israel. Er konnte sich nicht trösten lassen, im Hesekiel lesen wir. Hesekiel 24, Vers 21. Sage dem Haus Israel, dass der Herr, Herr, spricht also, siehe, ich will mein Heiligtum, ihren höchsten Trost, die Lust eurer Augen und eures Herzens Wunsch entheiligen. Und eure Söhne und Töchter, die ihr verlassen musstet, werden durch Schwert fallen. Das Schönste, was Israel hatte, ihren Trost. Sie haben sich berufen auf den Tempel. Sie haben sich berufen ihre Herkunft. Das wird ihnen Gott nehmen. Ihr schönster Trost. Und auch ihre Söhne und Töchter. Sie haben, Nietzsche hat gesagt, wenn die Gläubigen aus der Bibel nur ein Moralbuch machen, dann ist es nicht mehr göttlich. Auch Israel hat eigentlich nur noch aus dieser Bibel, aus ihrer Kultur, nur noch diese fromme Kultur gehabt, diese moralische Kultur, aber kein Leben mehr selbst drin. Es war ein totes System geworden. Es war das Leben selbst nicht mehr da. Es war der Inhalt nicht mehr da. Das Leben war rausgenommen. Ich habe beobachtet so an mir, wir haben 2 Kinder und jetzt 11 Enkelkinder und viele, viele andere Familien, dass wenn die Kinder klein sind bis zum 13., 14. Lebensjahr, je nachdem, wie sie, es wird ja immer schneller, wo sie ausbrechen wollen, wo sie auch diese Enthemmung, diese Hemmschwelle überwinden, sich abzusetzen, wo sie durchs Schwert fallen, wo sie das Heiligtum, das Scheinheiligtum, den Scheintrost dieser Nichtwelt, die man Gotteswelt nennt, wo sie dann verlassen wollen. Bis zum 13., 14. Lebensjahr ist mir stolz. Das sind meine Kinder, das sind sie, das ist unser Segen. Dann fangen sie an auszubrechen. Je mehr, dass man den Segen sieht, je dominanter können dann so Väter auch von der Predige sich benehmen. Das ist unser Segen. Je sicherer predigen sie, je sicherer treten sie auf. Dann fängt einer auszubrechen. Ich weiß von einer Gemeinde, da hat bei jeden Sonntag der Älteste den Fernseher verdammt. Jetzt haben seine Kinder angefangen, zu gucken, Fernseher zu gucken. Jetzt kommt der Fernseher in der Predigt nicht mehr vor. Ich habe erlebt bei anderen, wo die Kinder anfangen, Fernseher zu gucken. Jetzt kommt der Gesetzesmensch, jetzt wird noch härter gepredigt und gedonnert. Walze ausbrechen. Der eine wird liberal, weil die Kinder, der Stand hat nicht mehr stimmt. Die anderen werden gesetzlich, weil der Standard nicht mehr stimmt, weil sie es erpressen, erzwingen wollen. Und man nimmt eigentlich überall dann alles in die eigene Hände. Wenn, nimm die Sache in die Hände. Die Sache, um unser Elitäres, unsere Elite aufrecht zu erhalten. Unseren Standard. Ich habe mir als Gedanke gemacht, habe immer überlegt, was soll ich jetzt sagen? Fußes Leuchte. Der Simeon, der hat gewusst. Andere haben das gar nicht gesehen, dass plötzlich jetzt da ein Kind kommt, wo jetzt die Leuchte ist. So ein Simeon hat es gesehen. Die anderen haben gesagt, wir brauchen dich gar nicht. Wir haben doch alles perfekt. Wir haben ein perfektes religiöses System. Unsere Kinder haben wunderbare Chöre. Der Tempel funktioniert. Unser hoher Priester kommt aus dem Heiligtum, hat Gesichter. Wir haben noch Gottesbegegnungen. Stimmt alles. Sie haben Nachweise können, das stimmt, aber doch kommt plötzlich jetzt ein Licht, so verkleidet als Finsternis. Jesus, was war er schon? Jetzt hält so ein Simeon so ein Kind hoch und sagt, ich habe den Heiland Gottes gesehen. Nun haben meine auch in deinen Heiland gesehen. Mitten in diesem prachtvollen Tempel. Alles voll Gold, voll edler Kultur, voll wunderbarster, höchster, reiner Gotteskultur. Ist plötzlich jetzt so ein Kind da, wo alles für dunkel erklärt. Wo plötzlich aller Glanz zunichte macht, für nichts erklärt. Matthäus 24, und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, auf das Wort. Das Wort aus Hesekiel betrifft uns alle, hauptsächlich uns Väter. Wird einmal unsere Trost wegnehmen, unseren Trost, unseren Stolz, unsere Kinder, unsere Kultur, weil wir stolz geworden sind über die Gabe und haben den Geber nicht mehr geehrt. Das entschuldigt natürlich euch Kinder alle nicht. Ich weiß, viele unter euch wollen erfüllen und können es nicht. Heucheln herum, spielen ein Leben vor, was nicht da ist. Matthäus 24, Vers 12. Und dieweil die Ungerechtigkeit wieder bei Hand nehmen, ich lese jetzt nach Luther, wie die Liebe in vielen erkalten. Da steht Gesetzlosigkeit auch oder Gottlosigkeit. Dass die Liebe erkaltet. Das war genau der Zustand im Tempel. In dem Tempel war die höchste Gesetzlichkeit und trotzdem war es Gesetzlosigkeit. Saulus war ein totaler Gesetzesmensch. Er konnte sagen, ich habe alles makellos gehalten und war doch gesetzlos. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Der gesetzliche Mensch ohne Liebe. Und die Liebe erkaltet. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und in dieser Atmosphäre kann unsere Jugend oft der Heiland gar nicht mehr finden, die Liebe. Weil Paulus war als Saulus ein Mensch der perfekten Gesetzlichkeit, aber er war weniger als Mose. Mose war ein Gesetzesmensch, aber er war ein barmherziger Mensch. Mose kann in seiner Gesetzlichkeit sagen, tilg mich lieber aus dem Lebensbuch raus. Aber mach, das geht um deine Ehre, führ du das Volk weiter. Dass niemand sagen kann, du hast sie jetzt errettet und du kannst es nicht vollenden. Es ging um die Ehre Gottes. Heute geht es uns um die eigene Ehre. Der Gesetzesmensch, die falsche Gesetzlichkeit, geht es um die Ehre des Menschen. Um unser Prestige. Paulus ging es eigentlich um ihre Ehre, um seine Ehre. Dieser wutschnaubende Paulus. Gesetzlichkeit, die Gesetzlosigkeit ist, weil sie ohne Liebe läuft, ohne Barmherzigkeit, ohne Leben. Erstattes Leben in der Frömmigkeit. Viele sind daran gestrauchelt. Man schimpft immer über die Philosophen und über alle. Aber viele wurden irre. Wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht ein moralischer Gott. Dann ist er Leben. Unsere Jerusha hat zu mir gesagt, unsere Enkeltochter, weißt du, Opa, ich gehe nicht mehr in die Kinderstunde. die erklären dort die biblische Dinge als so vernünftig. Und wir Kinder, und das steht gar nicht so in der Bibel, die wollen das alles uns so erklären, dass wir es verstehen. Und der Jesus, das kann man oft gar nicht so verstehen. Aber wir Kinder können das glauben. Und die Erwachsenen wollen das uns alles so menschlich machen. Und dann später laufen die Kinder dann zu der Harry Potters und zum Außerirdischen, weil wir es Göttliche menschlich machen. Vernünftig, moralisch, sittlich, humanistisch. Wir haben ein totes Evangelium dann. Nur noch Moral, da ist kein Leben mehr drin. In Kasachstan hat ein Kasacher zu mir gesagt, Herr Mann, im muslimischen Himmel kommt kein Mensch. Sag ich, warum? Weil kein Mensch den Koran erfüllen kann. Das ist zu schwer als Vorbedingung, in den Himmel zu kommen. Gibt es keinen besseren Weg. Sag ich, die Bibel ist genauso. Wer nach dem Gesetz in den Himmel kommen will, der Bibel kommt nie in den Himmel. Keiner kann das erfüllen als Vorbedingung. Jetzt hier, das werden Matthäus 24, Vers 12, die Welt, die Ungerechtigkeit, die wir annehmen. Hier läuft die Ungerechtigkeit. Jetzt ist ein Papa, der hat immer gepredigt, viel Moral. Geht der Fernseher gepredigt. Jetzt fangen seine Kinder an. Jetzt plötzlich predigt er nicht mehr, geht der Fernseher. Weil der Bass ihm nicht mehr stimmt. Das ist die Ungerechtigkeit, läuft da. Es geht nicht mehr um die Ehre Gottes. Es geht eigentlich um unsere Ehre. Zu mir hat einmal ein junger Mann gesagt, der immer so gepresst wurde. Weißt du, er hat gesagt, meine Eltern wollen ja gar nicht, dass ich mich bekehre, dass ich in den Himmel komme. Die wollen ja nur, dass sie einen frommen Sohn haben, dass sie stolz sein können. Aber das entbindet uns alle nicht, euch, wenn ich jetzt eure Eltern vielleicht durch diese Worte ein bisschen angreife. Wir sind alle Menschen. Vielleicht sollt ihr anfangen, für euch und eure Eltern zu beten. Für uns Alte zu beten. Dass wir vielleicht schon nicht mehr Simeon sind, sondern erstarrt wie Saulus. Erstarrt im Glauben. Schöne Worte, aber ohne Leben. Viel Moral, viel elitäres Denken. Schön geistliche Kultur. Schöne Musik. Alles wie im Tempel. Viel Helligkeit, aber ohne Leben. Aber das entbindet euch nicht, das entschuldigt euch nie, wenn jetzt eure Eltern aus Liebe zu euch, euch in diesem Liebesdrang mit menschlichen Mitteln euch in den Himmel bringen wollen oder vielleicht fromm machen wollen. Es ist Liebe, aber oft törichte Liebe. Weil nur einer kann euch retten. Nur einer kann euch wirklich Leben schenken, das ist der Heiland. Wer die Liebe in viele erkalte. Und es gibt heute viele erkaltete Liebe. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn man, wisst ihr, ich war im Tanzen, ich habe getrunken und ich war ein Mensch, der war immer dynamisch und ich konnte Nächte durchtanzen, wuchlen. Aber wenn ich heimgekommen bin, da war ich einsam im Bett. Ich habe niemanden gehabt, wo ich sagen kann, wie kaputt ich bin, wie ich mich nach Frieden sehne, wie ich versucht habe zu beten, wie alles in mir geschrien hat nach Licht. Da gab es niemanden, der mich sagen konnte. Der Gläubige konnte es nicht sagen. Die waren ja sowieso die Besten, die Besseren. Ich habe immer Vorstellungen gehabt, man muss nur gut sein, wenn man fromm sein will. Nur so nimmt uns Jesus an. Aber ich habe auf einmal gemerkt, dass Gott ein Gott, der Verlorene ist. Ein Gott, der leuchten will, wenn mein Weg dunkel ist. Menschen, die Pharisäer, die haben ja lichtsvolle Wege gehabt. Wenn da der Jesus gekommen ist und hat ihre Wege beleuchtet, das haben die ja gar nicht gemerkt. Das war für sie gar kein Licht. Sie sind ja selbst im Licht gewandelt. Für die war Licht von Gott Finsternis. Sie haben ja selbst Licht gehabt. Sie waren ja selbst Licht. Sie waren ja selbst Leben. Wisst ihr, wenn ich dann vorstelle, wie der Jesus ist, wir sind ja wer. Und der Jesus, was hat er von der Jesus von sich gesagt? Er war Sohn Gottes. Licht aus Licht geboren. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Erniedrigt ist sich selbst, darum hat Gott ihn auch erhöht. Oft gebraucht es der Jesus das Wort nicht, nichts, nicht ich. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Und wir? Wir haben doch alles heute in die Hand genommen. Dann machen wir Erweckung, wir. Und der Sohn Gottes sagt, ich kann nichts tun. Und wir können doch schon alles heute tun. Wir bauen Gemeinde, wir bekehren, wir disziplinieren. Wie, ich kann nichts von mir aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Ich bin nicht vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue. Meine Lehre ist nicht mein. Aber ich bin nicht von mir ausgekommen, sondern einer, der wahrhaftig hat mich gesandt. Ich suche nicht meine Ehre. Die Worte, die ich rede, die rede ich nicht von mir selbst. Das Wort, das ich höre, ist nicht mein. So war der Jesu. Ich bin es nicht. Ich bin nichts. Der Vater ist alles. Ich habe mich selbst dem Vater übergeben, dass er in mir wirke. Haben wir so ein Gottesverhältnis? Ist so der Jesu uns, wie der Jesu der Vater genommen hat? Dann denke ich, werden auch unsere Kinder was sehen. Man soll ja unsere Kinder das vorleben, vorsagen. Ich tue meine Engelchen, ich merke, das ist so schön. Wenn man mit dem Feld, mit einer Arbeit, ich bin Bauer, da sind die Engelchen dabei, und erzähle ich der Inge, meiner Frau, erzähle mal miteinander einfach. Und erzähle ich, ach Inge, ich war jetzt da in der Werkstatt und da war einer, bei uns sind die Bauern, die sind viel Katholiker und die sind schon harte Knochen. Da kann man nicht so fromm kommen und die können einen schon reinsetzen, wenn man da, ah, der fromme Hämmern, den kennt man ja wie einen roten Hund. Und dann muss man schlucken, oder? Dann sage ich zu Inge, weißt du, da hat mir jetzt der und der von der Petra, der Papa, der hat mir so draufgegeben, ich habe ihn im Herzen nur gehasst. Aber ich soll doch meine Feinde lieben. Und erzähle ich, und die Engel schauen zu. Sag ich, ach Inge, bin so verzweifelt, dass ich so reagiere, immer wieder mit dem alten Menschen. Mein Herz ist einfach böse. Aber ich bin froh, dass ich so geliebt bin, dass der Jesus dann meinen Sinn wieder geändert hat und ich konnte segnen, nachdem ich vorher mit meinem Fleisch geflucht habe. Dann stehen sie da und horchen und auf einmal sagt ihr, Opa, mein Herz ist auch so. Ich bin genauso. Dieses Elidehafte, dieses fromme Schauspiel. Und dann horchen die Kinder zu und sie spüren und da darf man ehrlich sein. Dann kommt die Jael, kommt und sagt, Opa, dem einen Mädel im Kindergarten, mit dem spiele ich nicht mehr. Die macht das, nur Sachen, was der Jesus nicht will. Schon das Elidehafte. Dann sage ich, hätte Herr Jesu mit dem Kind auch nicht mehr gespielt. Nee, Opa, der ist gekommen, gerade für solche, die ihn gar nicht wollen. Ich spiele wieder mit dem Mädels, aber ich mache nicht das, was macht, was nicht richtig ist. Nee, das brauchst du nicht, aber du darfst es lieben. Ja, Opa, die hat Herr Jesu auch lieb. Dieses Absetzen. Heute hat man den Trend, sich von der Welt so absondern, dass man nicht von der Welt infiltriert wird. Ja, was sind wir dann? Wir sind gesandt wie Schafe und auch die Wölfe. Haben wir Angst vor den Wölfen? Wir haben ständig, aber das ist doch, wir müssen unsere Kinder, die eigentlich letzten Endes gar keinen richtigen Glauben haben, bewahren, ihren Scheinglaube bewahren. Diese Falschheit, was ich jetzt sage, meine ich jetzt nicht einfach, das ist Selbstkritik in mich auch. Ich muss euch Junge vielleicht auch um Entschuldigung bitten, dass man vielleicht so unfähig sind. Und dazu zum Matthäus 24, Vers 12, weil die Ungerechtigkeit wieder Hand nehmen wir die Liebe, oder die Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit, Gesetzesverachtung kann man übersetzen, Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit zur Fülle aufwächst. Das ist der gesetzliche Mensch ohne Liebe. Der Mensch, der selbst die Dinge in die Hand nehmen will. Wisst ihr, dann ist kein Unterschied, ob der Zahlend auf dem Kirchtag 1988 sagt, nachdem er 2000 Jahre gewartet hat auf Jesus Christus, dass er sein Reich Gottes aufbaut. Und er kommt nicht. Dann wollen wir endlich dran gehen, ohne ihn Reich Gottes zu machen. Machen wir das in unseren Kreisen nicht auch, ohne ihn Reich Gottes? Wo wir alles in die Hand nehmen. Ohne seinen Segen. Wo wir zwingen, erzwingen. Wo wir Treue fordern. Sind wir treu? Erfüllen wir all das Wort? Wenn ich nur Lukas 6 lesen. Und er hob seine Augen auf, Lukas 6, Vers 20, und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Sind wir alle noch arm? Geistlich arm oder geistlich beherrschend? Selig seid ihr, die ihr hier hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr hier weinet, denn ihr werdet lachen. Können wir auch weinen über uns wie der Simeon? Selig seid ihr, die so euch die Menschen hassen und euch absondern. Sind wir noch abgesondert? Und doch mitten unter ihnen. Abraham ward abgesondert und hat um Sodom gerungen. Versteht ihr dieses herrliche Verhältnis? Total draus zu sein und in Liebe drin zu sein. Bis zum Schluss um Sodom zu kämpfen. Sodom geht nicht unter durch die Sünde Sodoms, sondern weil keine Gerechte mehr da sind. Gerechtigkeit ist da, aber keine Gottesgerechtigkeit mehr. Selig seid also euch die Menschen hassen, absondern und schelten, euch verwerfen, eure Namen als einen Bösen, um des Menschen Sohns willen. Freut euch alsdann und hüpfet, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Desgleichen taten sie ihren Vätern, Propheten auch. Aber ich sage, wehe euch, ihr Reichen. Wehe euch, ihr Reichen. Denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid. Denn euch wird hungern. Wehe euch, die ihr hier lacht. Denn ihr werdet weinen und heulen. Wir lesen jetzt Philipper 4, 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Kann ein Saulus sich freuen mit seiner ganzen Gesetzlichkeit? Ein selbstherrlicher Mensch kann sich nie freuen. Ein Egoist kann sich nie freuen. Ein Egoist ist immer mit Berechnung. Ich bin mit Berechnung gläubig. Ich bin egoistisch gläubig. Viele Menschen leben das Gesetz nur, weil sie dadurch ihr Moral in Standard heben können. Sie hassen das Gesetz. Aber nur durchs Gesetz können sie ein Niveau erreichen. Anerkenntnis. Ich bin dann wer, ich sauf nicht mehr, ich trinke nicht mehr, ich bin Standard. Ich bin, hab Niveau jetzt. Darum halten sie das Gesetz. Aber sie halten es nie, nur aus freien Stücken, aus Liebe, nur mit Berechnung. Es geht um ihn, um ihr Niveau dadurch zu erreichen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Diese Freude am Herrn. Wir sind jetzt Schlittschuh gefahren. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Ich bin nach 12 Jahren mal wieder gefahren. Ich habe so gern gefahren, also im Natureis, nicht da im Stadion. Wo man dann, wo es noch knistert, ob man einbricht oder nicht. Also wo man noch beten muss. Und da ist schön, wenn man dann früh drauf geht und die Kinder, die Kleinen, Opa, bricht es ein, sei ich weiß nicht. Opa, aber versaufen wir dann. Ich weiß nicht, müssen wir halt beten. Und dann lernen die Kinder automatisch zu beten, wo Furcht. Das ist gut, wenn sie sich fürchten. Und dann fahren wir miteinander. Auf einmal sagt die, ja, gell, Opa, du hast der Jesu ganz arg lieb. 6 Jahre. Ein Gesetzesmensch, ein moralischer Mensch wird sagen, ja, natürlich. Und du, Jael, musst ihn auch lieb haben, aber immer. Ich habe gesagt, weißt du, Jael, ich möchte der Jesu ganz arg lieb haben, aber ich kann ihn nicht, ich habe ein böses Herz. Du hast wirklich dann gemerkt, dass die Oma und ich hatten Spannungen. Ich habe es gemerkt, Opa. Die merken ja alles. Jeden Hauch. Ich habe eine ganz arg lieb. Mein Herz ist doch so böse. Aber weißt du, ich möchte einen ganz arg lieb haben. Ich bin so traurig. Aber weißt du, ich bin so glücklich, dass er mich ganz arg lieb hat. Sagt so, weißt du, Opa, so geht es mir auch. Mein Herz ist so böse, was da alles drin ist. Ich bin auch froh, dass er mich ganz ehrlich lieb hat. Aber ich sehne mich auch danach, dass ich auch anders werden darf. Dieses Freut euch in dem Herrn, da ist Freude da. Ich sehne mich als einer, der kein Licht mehr hat, und sehe, da gibt es ein Licht. Mitten im Tempel hat es der Simeon erlebt. Der hat den Tempel nicht schön gesehen. Da war kein Trost mehr. Wisst ihr, was der Tempel war? Der war eine Räuberhöhle, sagte Jesus. Wisst ihr, was eine Räuberhöhle ist? Wo waren der Josef? Wo haben die Jünger seine Brüder denn hingeworfen? In eine ausgetrocknete Zisterne, eine Räuberhöhle. Sie haben ihn nicht direkt umgebracht. Das wäre Blut gekuscht. Die haben ihn da reingeworfen und da innen wäre er verdurstet und verhungert. Ein qualvoller Tod. Und die Brüder hätten sagen, ja, wir waren das nicht. So was im Tempel, eine Räuberhöhle. Da sind Menschen verdurstet. Da haben Pharisäer, Gottesmenschen, Gesetzesmenschen den Himmel zugeschlossen. Da sind Menschen verdurstet und Menschen verhungert. Der Jesus sagt, ihr habt Gottes Haus zur Räuberhöhle gemacht, zum Kaufhaus. Da war keine Freude mehr. Da war keine Freude mehr im Herrn. Da war kein Leben mehr. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Freude ist dort, wo einer, wie Hiob 19, schlachte mal gerade wieder auf, das ist so ein wunderbares Wort. Das ist das 19. Kapitel, der 8. Vers. Er hat meinen Weg verzäunt, das sagt er von Gott Hiob, dass ich nicht kann hinübergehen und hat Finsternis auf meinen Steich gestellt. Also Gott macht auch Wort Gottes zur Finsternis. Er macht, dass mein Weg finster wird, nicht nur Licht wird. Hat meinen Weg auf Finsternis gestellt, dass ich nicht mehr hinüber kann, dass ich mich gar nicht bekehren kann in dem Todessystem, dass ich nicht ehrlich werden kann. Ich, elender Mensch, wer kann das heute von der Jugend noch sagen? Papa, ich habe alles nur mitgespielt, die Frömmigkeit, aber in mir ist alles kaputt. Finsternis ist von mir, ich kann nicht mehr hinüber, ich kann nicht mehr mitspielen. Bete doch für mich, dass ich frei werde, dass ich Gott mich richtig bekehrt. Dass ich endlich Leben aus Gott bekomme und nicht ständig Leben spielen muss. Er hat meinen Weg verzäunt, dass ich nicht kann hinübergehen und Finsternis auf meinen Steich gestellt. Er hat meine Ehre mir genommen, das sagt er im Hesekiel auch. Gott nimmt unsere Ehre, unseren Standard, unsere Familie. Das ist unsere Familie, das ist unser Niveau. Er hat mir meine Ehre ausgezogen, die Krone von meinem Haupt genommen. Ich habe jetzt nachgelesen, wo in Rom wurden ja diese keusche Mädchen, diese gläubigen Mädchen, wurden vergewaltigt, entehrt. Es muss schrecklich gewesen sein. Missbraucht von den Kriegsknechten. Auf einmal hat einer gesagt, das tut Gott an uns. Unsere letzte Ehre war noch die Keuschheit. Jetzt hat er uns alles genommen, jetzt bleibt uns nur noch er. Wir hatten auf unsere Reinheit auch uns eingebildet. Jetzt hat er auch das noch uns genommen. Jetzt haben wir nichts mehr wie er. Er ist unsere Reinheit. Das war das Einzige, wo sich halten konnten da. Er hat mir meine Ehre ausgezogen, die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen, um und um. Und lässt mich gehen und hat ausgerissen meine Hoffnung wie einen Baum. Sein Zorn ist über mich ergrimmt. Und er achtet mich für seinen Feind. Und in diesem Zustand, in diesem Kapitel, sagt er im 25. Vers, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dort, wo totale Lichtfinsternis ist, zeigt Gott sein Licht. Jetzt kann der Mensch aus seiner Finsternis Gott schauen. Plötzlich wird der Weg, der dunkle Weg unseres Lebens, den Gott macht, zum Licht. Und so bitte ich euch, Junge alle, dass ihr ehrlich einfach werdet. Im Gebet zu Gott. Nicht mehr so keusch, verborgen. Ich habe, glaube ich, das Buch jetzt unten. Ich habe von der Huguenot das Buch gelesen. Und die französische, Frankreich war dann eine Königin, der Sohn, der kam mit 9 Jahren, wurde König, weil der Papa gestorben ist, aber die Mama hat es geführt. Und die Mama hat aus dem Sohn diesen idealen König gezüchtet. Diesen Elitemann. Hat ihn bewahrt vor allem Einflüsse von draußen. dass er wirklich dieser ideale König wird, wo sie sich verwirklichen kann. Und von ihm war gesagt, es war ein feiger, ängstlicher, unbeherrschter, jähzorniger, verkrümmter Mensch. Er war eigentlich kein Mensch. Dann habe ich gedacht, so machen wir es Gläubige. Aber nicht nur wir Gläubige. Wir treffen uns jetzt da freitags in der Bibelstunde, da ist ein Lehrer-Ehepaar. Und der Holger, der macht so 5 Klassen, hat er Religionsunterricht, dann gibt er Französisch und Mathe. Und sie kommen aus der Charismatik und haben jetzt da den Heiland kennengelernt in der Gnade, in der Gerechtigkeit, im Licht Gottes. Und wir haben so schöne Gemeinschaft, sie kommen ja aus der modernen Liedgut, aus diesen Songs. Und jetzt haben sie plötzlich diese alten Lieder entdeckt, sind beide ausgebildete Sänger und begabte Geschwister. Aber er tut jetzt den Gottesdienst anfangen und dann singen sie, welch ein Freund ist unser Jesus. Er bekommt die Problemklasse, wo kein Lehrer will. Eine Klasse, wo ein Lehrer ist halb Jahr auskalt hat, die hat man jetzt dem Holger gegeben. Und inzwischen ist das die beste Klasse, ja schon 4 Jahre. Und dann nimmt der 1. Korinther 13 durch, das hohe Lied der Liebe im Unterricht. Und dann heißt die Klassearbeit, wie bekomme ich diese Liebe? Und all die Kinder, die einen frommen Hintergrund haben, diese Elitäre da, die so erzogen sind und auch diese Akademikerkinder, wo beide Eltern Ärzte sind, wo wir auch dieses Niveau halten wollen und die Kinder rein da drücken, Abitur und Karriere und auch hoch sein. All die Kinder haben dann die Klassenarbeit geschrieben, man muss halt diese Liebe wollen, man muss sich aneignen, man muss sich drin üben und haben alles ich. Und der kaputten Spub, er hat keinen Papa. Er ist ein Problemkind, aber der liebt den Holger und kommt immer wieder und hat Fragen. Dieser Bub hat reingeschrieben, mein Herz ist so tot, dass ich nie diese Liebe leben kann. Das Einzige ist, Jesus muss in mein totes Herz kommen, muss mir seine Liebe schenken. Und wenn ich dann das erlebt habe, und dann habe ich diese Liebe. Und dann schreibt er unten dran noch einen Satz, und wenn das passiert ist, werde ich wahrscheinlich die Musik, die ich jetzt höre, will nicht mehr hören wollen. Der hat es begriffen. Und so hat er auch Erlebnisse, der Holger, so führt er auch den Unterricht ganz von Christus her. Nicht mehr vom Objekt, vom Subjekt, wie wir hier gelesen haben. Ihr habt es gelesen hier sicher. Subjektwechsel. Wer ist unser Friede? Er. Heute werden übersetzt, wo wir Friede machen. Wir haben den Friede angenommen. Nicht er ist mehr unser Friede, sondern wir machen Friede. Subjektwechsel. Das Objekt erfüllt das, was Gott will und kann es gar nicht. Und abermals sage ich, freut euch. Jetzt kommt der 5. Vers, eure Lindigkeit. Jetzt habe ich mal von euch, was sagt er über Lindigkeit, über das Wort, was ist das? Oleg, fang mal du an, du bist nicht so voll Hemmungen. Der riecht gut, der blüht genau mit der Rebe.
Und er hat so sanfte, weiche Äste, vielleicht ist es damit so ein bisschen verwandt, also diese Zartheit, diese Wolzsamkeit, Flexibilität, ich weiß es.
Lindigkeit. Also Philipper 4, 5. Werden andere Übersetzungen? Werden die Dude da? Das Wörterbuch, das sind ja die sachverwandten Wörter.
Im Russischen steht, eure Liebe steht zum Beispiel in der Elberfelder.
Eure Liebe.
Oder Milde.
Milde. Nachgiebigkeit, Sanftmut. Wie ist es im Russischen? Protest, ja. Also hier heißt, lasse eure Lindigkeit kund sein allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Jetzt haben wir wieder die Stelle von Matthäus 24, 12, wo die Endzeit ist. Die Liebe wird erkaltet. Da haben wir doch gelesen, es wird der Endzeit sein, wo die Liebe erkaltet, wo es kalt wird. Und hier sagt er, der Herr ist nahe, also Endzeit, da lasset eure Lindigkeit, eure Sanftmut, wo draus alles hart wird, kalt, Management, Tod, Mobbing, Beiße, Kampf, alles die Wolfsnatur, Fresse, gefressen werde. Das sagt der Herr, lasset jetzt eure Lindigkeit kund werden. Schafe und Wölfe. Der Dude sagt, euer Vorbildliches ist Lindigkeit. Was ist denn unser Vorbildliches? Willi, was ist dein Vorbildliches? Bist doch ein guter Kerl, jetzt sag doch, was gut an dir ist, dein Vorbildliches. Also der Willi hat schöne Haare, die gehen ihm auch aus. Das ist mal das Vorbildliche, das sehe ich jetzt an ihm. Und das Herz, das Vorbildliche, kannst vom Herzen was zeigen, wie es wirklich ist. Kannst zeigen, was da drin ist. Vorbildlich, kannst zeigen. Im Wort steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin an dem Wortball irre geworden. Ich war ein absoluter Egoist und bin es heute noch. Vorhin habt ihr gemerkt, dass ich gesagt habe, meine Enkel. Dann habe ich mich verbessert, unsere Enkel. Weil seit 38 Jahren sagt die Inge, meine Frau, immer, Hermann, wir. Ich bin doch auch dabei. So ist mein Egoist, dass man aus dem Ich, da komme ich fast nicht raus, in die Wir-Form. Wie weniger geht's mit Gott? Du, nur noch du, nicht mehr ich. Ist fast nicht möglich. Dieser ichhafte Mensch, der nichts mehr wird und Gott neue Identität bekommt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das haben ja die Freimaurer und Humanisten auf ihre Fahne gestellt. Dieses Humanismus. Die kommen ja vom Wort. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Willi, was ist dein Selbst? Oleg. Was ist denn jetzt im Glaube? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist mein Vorbildliches als Gläubiger. Habe ich dieses Leben in mir? Oder habe ich nur Moral, das gute Menschsein, schön Geige spiele, imponiere? Oder ist Christus meine Lindigkeit, mein Vorbildliches? Mein Vorbildliches ist doch Christus. Reden wir im Zeugnis vom Heiland und seiner Liebe mit uns. Ist das mein Vorbildliches, meine Lindigkeit? Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, alle. Haben wir überhaupt noch Mut, zu allen Menschen zu gehen? Oder müssen wir uns absondern, dass die uns nicht infiltrieren, weil wir es schon lange nicht mehr infiltrieren können? Weil wir Angst haben, wir werden verdorben. Haben wir ja schon gar nicht mehr Mut, dass wir die anderen gewinnen könnten. Wir sehen das alles, eure Sanftmut allen Menschen, schreibt der Duden. Eure Freundlichkeit, Merken von eurer Güte, Gelindigkeit, Nachgiebigkeit. Nachgiebigkeit, wir können doch nicht nachgeben, wenn die anderen spotten. Was hat der Jesu gemacht? Ich weiß nicht, wer mehr gesündigt hat, der Judas oder der Petrus. Der Petrus hat dreimal verleugnet, der Judas einmal. Aber der Petrus ist zerbrochen da drin. Der Judas blieb stolz. Ich glaube, jetzt singen wir mal das Lied 301.